Live after Lehramt.
Dann kam eben diese Mail vom Jugendamt. Ich weiß noch, wie sie auch ploppte auf dem Bildschirm. Ich sagte, hey, ja, wir haben gerade dieses neue Software-System bekommen und es ist super viel los. Wenn euer Problem in 3 Monaten noch besteht, dann meldet euch doch. So, und das sind so Momente, wo du dich fragst, ey, was mache ich hier eigentlich? Und das ist eine andere Behörde, ein anderes Amt, da kannst du dann wenig machen. Natürlich hat unsere Schulsozialarbeit dann nochmal nachgehakt und so, aber im Endeffekt haben wir, das war nicht der einzige Grund, haben wir diesen Schüler ein Stück weit auch verloren, weil manche Unterstützungsmaßnahmen, die noch möglich gewesen wären, einfach viel zu spät kamen.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, ich begrüße dich zu unserer ersten Folge Live After Lehramt nach der Sommerpause 2023. Ach, wie schön, dass es jetzt wieder losgeht mit frischen Ideen und tollen Gästen. Den ersten davon haben wir direkt heute hier am Wickel. Und ich habe zwischendurch von der ein oder anderen Person von euch schon so kryptische Nachrichten über Instagram bekommen mit den Worten, ich bin auf Entzug. Da dachte ich zuerst, muss ich mir Sorgen machen? Und dann kam die Aufklärung, na, Podcast natürlich. Wann kommt die nächste Folge? So, endlich ist es soweit. Wenn du uns auf Social Media oder in unserem Newsletter verfolgst, dann weißt du auf jeden Fall, dass wir in der Sommerpause ziemlich umtriebig waren. Privat stand bei uns der Abschied von der Kita an. Und jetzt sind wir wieder Teil des aktiven Schulsystems. Unsere Tochter wurde nämlich vor 3 Wochen in NRW eingeschult. Wer weiß, vielleicht fließt da die eine oder andere Anekdote auch hier mal mit in den Podcast ein. Außerdem wird unsere Arbeit jetzt auch zunehmend politisch wahrgenommen. Ich durfte nämlich am 22. August als Sachverständige im NRW-Landtag bei der Anhörung Arbeitsplatz Schule für 2,5 Stunden in einer Expertenrunde meine Einschätzung zu den Folgen der aktuellen NRW-Personalpolitik abgeben. Also ganz konkret Eindämmung von Teilzeit, Abordnung widerwillens, du kennst das Programm. Die Runde war wirklich, wirklich spannend. Du kannst dir die Aufzeichnung anschauen über den Link in den Shownotes und auch meine schriftliche Vorabstellungnahme an den Landtag dort lesen. Jeder Sachverständige war angehalten, eine schriftliche Stellungnahme abzugeben. Dazu musst du wissen, jede Fraktion stellt 2 Sachverständige. Also jede Fraktion des ganzen politischen Spektrums. Kannst du dir vorstellen, wie spannend das war? Und wenn du schon dabei bist, dann trag dich direkt in unseren Newsletter ein. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Dann bekommst du immer alle unsere Neuigkeiten mit spannenden Links und Insider-Infos zum Thema berufliche Neuorientierung als Lehrkraft direkt ins Postfach. Dann verpasst du nichts. Politisch ist für heute ein gutes Stichwort. Denn ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, die Welle ist ziemlich hoch. Wir befinden uns bildungspolitisch gerade in einer heißen Phase. Ende September wird der Bund über ein milliardenschweres Sondervermögen Bildung entscheiden und das könnte in der Bildungslandschaft richtig was reißen. Anfang Oktober tagt die KMK zu einem Staatsvertrag Lehrkräftebildung. Da stehen also einige wirklich weichenstellende, kritische Termine an. Und wenn das Ganze nicht so verpuffen soll wie dieser spektakulär berühmt-berüchtigte Bildungsgipfel im März 2023 von Frau Stark-Watzinger, zu dem keiner kam außer sie selbst, so ungefähr, dann muss im Vorfeld dieser kritischen Termine eine Welle gemacht werden. Eine öffentliche Welle. Es muss die notwendige Aufmerksamkeit geschaffen werden. Öffentlicher Druck muss erhöht werden und auch das Bewusstsein durch mediale Berichterstattung muss geschärft werden. Und genau zu diesem Zweck wurde der bundesweite Bildungsprotesttag am 23.09. ins Leben gerufen. Jedes Bundesland nimmt teil. Es gibt über 150 Organisationen, die sich da angeschlossen haben. Darunter federführend die Bildungskampagne Schule muss anders. Auch die Teachers for Future sind dabei und wirklich große Player wie die GEW, Greenpeace, Elternverbände, noch und nöcher, verschiedene SchülerInnenvertretungen, Kita-Vereinigungen, Schule und Kita ist hier gemeinsam engagiert und Elternschaft. Das ist eine noch nie dagewesene Vereinigung von Kräften, die natürlich auch deswegen möglich ist, weil so große Player mit an Bord sind und Aufmerksamkeit erzeugen. In jedem Bundesland gibt es am 23.09. mindestens einen Demoort in einer großen Stadt. In manchen Bundesländern findest du Demos sogar in bis zu 3 Großstädten. Und ich selbst bin ja NRWlerin. Ich werde definitiv in Köln mit auf dem Heumarkt stehen. Über all das spreche ich heute mit einem der Initiatoren und Organisatoren dieses Bildungsprotesttages, dem Ex-Lehrer Philipp Dehne aus Berlin. Uns erwartet eine spannende Folge, in der du mehr über Philipp erfährst und vor allen Dingen auch mehr über die bildungsaktivistische Szene, die ja gerade so aufblüht, und natürlich ganz konkret über den bundesweiten Bildungsprotesttag am 23.09. Links dazu findest du in den Shownotes. Ebenso wie immer natürlich auch die Möglichkeit, dich bei uns für ein kostenfreies Erstgespräch einzutragen, um es anzupacken, deinen beruflichen Weg zu gestalten. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei meinem Gespräch mit Philipp Dehne. Ich begrüße heute hier im Podcast Philipp Dehne von der Bildungskampagne Schule muss anders. Herzlich willkommen, Philipp.
Hallo.
Hi, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Das hat auch einen bestimmten Grund, warum wir heute hier zusammensitzen. Eigentlich wollte ich dich schon länger mal sprechen, aber jetzt ist es wirklich akut. Da werden unsere Hörerinnen und Hörer heute noch einiges drüber erfahren. Denn in etwa einem Monat, wenn diese Folge hier ausgestrahlt wird, nämlich am 23.09., gibt es den bundesweiten Bildungsprotesttag, den ich für hochrelevant halte. Ich werde da selber auf dem Kölner Heumarkt stehen, aber es gibt deutschlandweit Möglichkeiten, daran zu partizipieren. Das war jetzt der Auslöser, aber nicht der Grund für unser Gespräch, Philipp.
Okay, spannend.
Genau, denn dein Name schwirrt jetzt schon so länger durch mein Universum sozusagen. So etwa vor 2 bis 3 Jahren habe ich deinen Namen zum ersten Mal gehört über eine Kundin aus Berlin, die sagte, da gibt's diesen Ex-Lehrer in Berlin, Philipp Dehne, mit dem solltest du mal sprechen. Da habe ich dich zum ersten Mal gegoogelt und habe wahrgenommen, okay, der ist bildungsaktivistisch unterwegs, spannend. Dann gab es erstmal keine weiteren Berührungspunkte, bis ich dieses Jahr in Berlin war. Einige Hörerinnen und Hörer haben das verfolgt. Ich war da auf so einem Podium in Berlin und außerdem war das PXP-Festival in Berlin. Und am Tag meiner Anreise habe ich auf Twitter gesehen, da hat die GEW was geteilt, nämlich Kundgebung vom Kanzleramt. Morgen wird irgendwas überreicht. Und ich dachte, ach, ich bin ja eh hier. Ich habe auch im Tiergarten ein Hotel gebucht bekommen. Genau, dann dachte ich, da kann ich ja zu Fuß hingehen. Na, das gebe ich mir mal. Dann bin ich da hingegangen und dann habe ich dich wiedererkannt. Und dann dachte ich, ach, das muss dieser Philipp Dehne sein, das ist ja spannend. Genau, und dann dachte ich so, okay, registriert, Philipp Dehne, okay. Dann haben sich die Hinweise verdichtet, dass ich mit dir sprechen sollte. Und zwar bin ich auch mit dem Bob Blume in Kontakt und habe dann die Gründung des Bildungsrats von unten mitverfolgt. Mhm. Dann habe ich gesehen, da ist der ja schon wieder, der Philipp. Bob Blume, Susanne Posselt, Marc Rackles und Philipp Dehne. Ja Mensch. Und dann hat neulich eine Kundin zu mir gesagt aus Berlin, sie hätte das Bedürfnis, sich bildungsaktivistisch zu engagieren. Sie wüsste aber nicht so richtig, wie und wo. Da meinte ich, du in Berlin, da fällt mir jetzt direkt so ein Name ein, Philipp Dehne. Und dann hat sie mit dir einen Workshop gemacht. Und so ist es jetzt irgendwie Schicksal, dass wir hier gemeinsam sitzen. Toll, finde ich gut.
Ja, ich freue mich auch.
Prima. Okay, so, also wir haben jetzt gerade schon gehört in meiner Intro, du warst Lehrkraft. Und das ist jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich der Anknüpfungspunkt. Ganz viele Lehrpersonen hören hier zu. Magst du mal berichten, was ist deine Verbindung mit diesem Beruf?
Gerne. Ich habe länger als Lehrer gearbeitet, ich glaube 6 Jahre ungefähr, an der Sekundarschule in Berlin ohne Oberstufe. Und bin einer dieser sogenannten Quereinsteiger. Ich habe nämlich eigentlich gar nicht lehrend studiert. Hab dann aber über den Störtmann-Weg an der Schule gefunden und dann den Berufsbegleit mein Referendariat nachgeholt und war dann ausgebildeter Lehrer offiziell für Politik, Geschichte und Ethik. Habe aber auch noch in anderen Fächern unterstützt, weil es zwischendurch auch da schon Lehrkräftemangel gab. Ich habe das echt sehr gerne gemacht, sonst hätte ich mich nicht für das Referendariat berufsbegleitend entschieden und hoffe, ich habe es auch gut gemacht. Es gab tatsächlich Tage, wo ich auch ja, mit schlechter Laune aufgewacht bin und dann aber mit guter Laune von der Arbeit, von der Schule zurückkam. Das heißt, das war irgendwie jahrelang der Ort, wo ich beruflich sein wollte und ja auch so ein großer Teil meines Lebens war. Was mir besonders Spaß gemacht hat, war wirklich die Arbeit mit den Jugendlichen. Einfach die Jugendlichen so erstmal anzunehmen, wie sie sind und dann zu gucken, wo kommen wir gemeinsam als Gruppe. Ich war eigentlich die ganze Zeit auch mal Klassenlehrer. Wo kommen wir dann hin? Ich habe das gerne gemacht und habe mich dann aber zusehends gefragt. Dann sind mir Sachen aufgefallen, die einfach mich zusehends frustriert haben. Und das war, weil viele Leute, ja, die anstrengenden Kinder und so weiter. Nee, das war es nicht. Natürlich ist der Alltag auch mal anstrengend. Es gibt Konflikte im Schulalltag. Aber was mich am meisten frustriert hat, war, dass eigentlich so drei Ebenen über meinem Kopf Dinge entschieden worden sind, die mir und meinen Kollegen tagtäglich auf die Füße gefallen sind, wo ich mich ein Stück weit auch machtlos gefühlt habe. Das heißt, mit all meinen Motivationen, vielleicht pädagogischen Kompetenz und auch gemeinsam mit den Kollegen waren das Dinge, die konnte ich innerhalb der Schule so nicht lösen. Vielleicht ein ganz konkretes Beispiel ist, ich hatte einen Schüler, der eine Internetsucht entwickelt hatte, der angefangen hat, Anzeichen von Selbstverletzung aufzuzeigen und wo es eine Vernachlässigungssituation der Familie gab und wo wir aber sehr eng mit der Familie gearbeitet haben, auch mit dem Schüler. Und irgendwann haben wir auch einfach als Schule gemerkt, haben auch als Schule mit Sozialarbeit, wir kommen da mit unserer Schulsozialarbeit einfach nicht weiter und haben dann auch in Abstimmung mit der Familie gesagt, hey, wir brauchen zusätzliche Unterstützung auch über das Jugendamt. Das ist ja auch manchmal so ein heikler Punkt für viele Familien. Das hat ja gut funktioniert. Und dann kam eben diese Mail vom Jugendamt, ich weiß noch, wie sie auch ploppte auf dem Bildschirm, sagte, hey, ja, wir haben gerade dieses neue Software-System bekommen und es ist super viel los. Wenn euer Problem in 3 Monaten noch besteht, dann meldet euch doch.
Okay.
So, und das sind so Momente, wo du dich fragst, ey, was mache ich hier eigentlich? Und das ist eine andere Behörde, ein anderes Amt, da kannst du dann wenig machen. Natürlich hat unsere Schulsozialarbeit dann nochmal nachgehakt und so, aber im Endeffekt haben wir, das war nicht der einzige Grund, haben wir diesen Schüler ein Stück weit auch verloren, weil manche Unterstützungsmaßnahmen, die noch möglich gewesen wären, einfach viel zu spät kamen. Mhm. Und das sind so Frustrationsmomente, wo ich sage, ey, das ist nichts, was wir als Einzelschule lösen können. Das sind strukturelle Probleme.
Du hast gesagt, du warst an einem Standort einer Schule, wo andere Lehrer sagen würden, das ist ein herausfordernder Standort. Mhm. Wie hast du das so empfunden in deinem Alltag? War das für dich ein belastender Faktor, der auch dazu beigetragen hat, dass du dem Beruf den Rücken gekehrt hast? Oder war das eigentlich nicht der Grund?
Nee, das war eigentlich nicht der Grund. Also vielleicht zu meiner Schule, das ist eine Schule, die stark armutsbelastet war. Das heißt, wir haben ungefähr 84-85% der Kinder gehabt, die aus Elternhäusern kommen, die Transferleistung beziehen, hatten viele Kinder mit Migrationsgeschichte, was an sich überhaupt kein Faktor ist. Das ist mir immer wichtig, das zu betonen, sozusagen. Mhm. Wenn man dann aber teilweise sprachliche Probleme hat, mit wenig Unterstützungsressourcen zu Hause, Unternehmen auch eine hohe Armutsbelastung, ist das einfach ein sehr anderes Setting als das, in dem ich selbst zur Schule gegangen bin. Das heißt, ich habe am Anfang natürlich auch viel Lehrgeld gezahlt als Lehrer, aber ich habe mich ja sehr bewusst für diese Schule entschieden. Das heißt, ich bin an die Schule über Teach First gekommen und habe mich auch sehr bewusst danach entschieden, an dieser Schule zu bleiben. Ich hatte dann während meines Referendariats, musste ich auch noch für ein Jahr lang parallel am Gymnasium in der Oberstufe einen Politikkurs unterrichten, eben für das Referendariat. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ich hätte danach auch die Möglichkeit gehabt, die Schule zu wechseln. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte sehr bewusst in der Schule bleiben, wo ich war. Und mir war klar, dass ich da eine Mischung zwischen Bildungsarbeit, aber auch, manche sagen soziale Arbeit, ich auch gern biografische Arbeit mit den Jugendlichen mache. Und ich glaube, dass mich diese Beziehungsarbeit und auch die Offenheit der Schülern, dass das für mich ein sehr wichtiger Teil meiner Arbeit war. Natürlich gab es aber bei uns in der Schule auch mehr Konflikte, als es, sage ich jetzt mal, klischeehaft in einem Gymnasium in Steglitz gegeben hätte oder gibt. Und das ist auch zwischendurch ist das. Es gab Tage, gerade am Anfang, da kam ich nach Hause und war ziemlich platt. Aber in dem Moment, wo du dann irgendwann feststellst, hey, du verstehst ein bisschen besser, wie das an dieser Schule läuft. Du verstehst ein bisschen besser, wie du Classroom-Management machst, wie du mit den Schülern einfach gute Beziehungen aufbaust. Da war das dann für Jahre lang wirklich, wo ich gerne zur Schule gegangen bin. Anstrengend war es, das will ich nicht kleinreden. Und klar gab es auch Momente, wo ich dachte, hey, der Lernfortschritt ist für manchen Schülern auch einfach zu wenig. Ich habe da auch einen Anspruch und natürlich kann das auch zu einer Frustration führen. Aber ich habe eigentlich bei ganz vielen Schülern auch, also machen wir ein konkretes Beispiel. In meiner letzten Klasse war es so, die 7. Klasse, die ich übernommen habe mit einer Kollegin zusammen, da war der Notendurchschnitt der Schüler in 3,7, den sie von der Grundschule mitgebracht hat. Also der Schnitt. Und bei ganz vielen Schülern ging es erstmal darum, denen wieder Lust und Freude am Lernen zu machen. Und das hat bei vielen geklappt. Und das war super schön zu sehen. Einfach junge Menschen in Berlin, ist ja ab der 7. Klasse, geht die weiter mit der Schule los, also 11-, 12-Jährige, die wieder Freude am Lernen entwickeln. Und teilweise lernen sie für dich, weil es eben so über diese Klassenarbeit oder Klassenlehre Beziehungsarbeit so funktioniert. Aber wenn du es irgendwann schaffst, dass sie eben sozusagen diese intrinsische Motivation entwickeln, das habe ich natürlich nicht bei allen geschafft, leider. Aber das ist eine total schöne, sinnvolle Aufgabe.
Du hast gerade angeschnitten, du hast einen Quereinstieg gemacht über Teach First. Quereinstieg in Berlin, das ist ja im Grunde jetzt schon ein super aktuelles Thema, was auch kontrovers diskutiert wird, weil Quereinsteiger sich teilweise nicht gut vorbereitet fühlen. Was waren deine Erfahrungen mit dem offiziellen Vorbereitungsdienst durch den Quereinstieg, aber auch Teach First.
Also bei Teach First, so, das war ein Programm, das lief damals 2 Jahre und dann ist es vorbei und dann gehst du mit dem Arbeitszeugnis. Das heißt, dass ich das gemacht habe, hat erstmal gar nichts damit zu tun, dass ich danach den Quereinstieg machen konnte. Mhm. Was schon so war, dass die Schulleitung fand meine Arbeit gut und hatte auch ein Interesse daran, dass ich in der Schule bleibe und ich wollte das auch und habe dann eben die Möglichkeit bekommen, diesen Quereinstieg zu machen. Mein Vorteil war, glaube ich, insofern war es eine besondere Situation, dass ich schon 2 Jahre, eigentlich 2,5 an der gleichen Schule gearbeitet habe, an der ich dann mein berufsbegleitendes Referendariat gemacht habe. Das heißt, ich kannte die Kollegin, den Schulleitungswechsel gab es zwischendurch, aber trotzdem, ich kannte die SchülerInnen und tatsächlich, als ich mein Referendariat angefangen habe, war ich länger da als 50% der Kolleginnen, die nämlich das eine Schule im Aufbau, die nach und nach eingestellt worden sind. Mhm. Das hieß aber auch, dass ich dann während meines Referendariats, wenn man gefragt worden bin, hey, der eine Klassenlehrer ist in Elternzeit, die andere Klassenlehrerin hat von heute auf morgen gekündigt, gibt niemanden, der diese Abschlussklasse übernehmen will, machst du das während deines Refs. Das habe ich dann natürlich gemacht, also im ersten Halbjahr meines Refs so. Das heißt, ich hatte da, glaube ich, auch ein bisschen mehr Verantwortung dann, als man es durchschnittlich hat. Was ich aber, glaube ich, total spannend fand, das war ja deine Frage, so wie ich mich da vorbereitet gefühlt habe. Also eigentlich ist es absurd. Wir hatten damals 4 Tage Theorie im Hauptseminar und dann ging es in die Schule. Und dann stehst du, wenn du nicht reduzierst, damals waren es 19 Stunden eigenverantwortlich von der Klasse.
Also 4 Tage kompakt vorab und dann ab in die Praxis oder 4 Tage pro Woche
Theorie? Nee, du hattest vier Tage.
Okay.
Und dann, genau. Und dann hast du deinen Stundenplan bekommen und natürlich wurde, hey, das sind die Kolleginnen und so und die können dich unterstützen. Und auch das wurde mir nochmal gesagt, weil ich dann ja vorher war ich ja, sag ich mal, fachoffen eingesetzt über Teach First und dann hatte ich eben ganz konkret meine Fächer und hatte halt auch in Ethik zum Beispiel eine anleitende Lehrerin und so. Aber ja, das ist absurd. Das heißt, ich habe, glaube ich, dieses Referendariat gerne und dann auch so sehr sinnvoll erlebt, weil ich eben diese 2,5 Jahre Praxiserfahrung davor schon hatte. Mhm. Aber das ist wirklich nicht der Standardfall und ich hatte auch reduziert. Das heißt, ich habe 13 Stunden eigenverantwortlich unterrichtet und dann eben noch 2 Fachseminare, ein Hauptseminar gemacht. Wenn man das nicht macht, dann muss man damals 19 Stunden unterrichten plus eben die Seminare. Und das halte ich für unverantwortlich. Also tatsächlich, als Pädagoge ist es eine Lernzeit. Du brauchst Zeit, um Dinge in Ruhe vorzubereiten, nachzubereiten, zu reflektieren. Das ist Teil des pädagogischen Lernprozesses als Lehrkraft. Aber auch für die Kinder und Jugendlichen ist es so, und ich bin großer Fan an sich davon, Schule zu öffnen für neue Leute, für Leute, die reinkommen. Ich halte das für total notwendig. Mhm. Aber in Berlin ist es eben so ein Lückenfüller-Mangelsystem. Das heißt, es ging darum eigentlich, wir brauchen möglichst viele Stunden, die wir abdecken müssen und dann ballern wir die Leute da eben rein.
Okay.
Und es gab da auch wirklich Konflikte. Es gab eben Leute, die sehr schnell wieder rausgegangen sind oder wo es dann auch wirklich zu Situationen gab, die nicht pädagogisch gelöst worden sind von Leuten, weil sie einfach gar nicht darauf vorbereitet waren.
Ich finde auch die Lehrergewinnungspraxis in Berlin, zumindest so wie es mir vorgetragen wird, interessant. Mir hat neulich einer geschrieben, ich wäre jetzt heute fast zu einem Speed-Dating gegangen. Also ein Speed-Dating von Bewerbern mit wem? Mit Schulleitungen oder was? Also schon abgefahren.
Ja, also dieses sogenannte Casting-Verfahren musste ich nie machen, aber da gibt es vielen Ecken Kritik und dass es abgeschafft wird und andere Steuerung gibt.
Okay.
Hey, mir fehlt ein, ich habe gerade nicht die eine Frage gerade beantwortet. Du kannst mich auch gerne abwürgen, aber nochmal zu meiner Erfahrung im Quereinstieg wollte ich noch ganz kurz sagen, dass ich ja dann diesen spannenden Vergleich hatte zwischen Teach First und dem staatlichen Referendariat. Und vorneweg, also ich bin großer Verfechter des öffentlichen Schulsystems, ganz klar. Und wenn ich aber vergleiche, was ich dann gelernt habe, also bei Teach First war es so, da habe ich 2 Jahre lang auch Unterrichtsbesuche, Hospitationen bekommen. Es waren Feedbackgespräche danach, kein Notendruck. Und generell würde ich sagen, was ich fachdidaktisch gelernt habe, war im staatlichen Referendariat deutlich besser. Aber alles, was so allgemeine Pädagogik angeht, das heißt Diagnose als Grundhaltung, Beziehungsaufbau ist ein essentieller Teil deiner pädagogischen Arbeit, auch Sprachdiagnostik und weg von dieser Defizitorientierung hinzukommen zu einer positiven Bestärkung, einer Wertschätzung für SchülerInnen, das war total stark bei Teach First. Und im staatlichen Referendariat hat das eine ganz geringe Rolle gespielt. Das heißt, da war wirklich viel stärker noch der Fokus auf, es geht um Fachinhalte, es geht um Stoff. Und ich fand es ganz schön traurig zu sehen. Also wirklich. Und ich weiß noch, als ich in meine erste Hauptseminarsitzung kam, dachte ich, die anderen, die alle Lärm studiert haben, haben mir eine ganze Menge voraus. Und ich habe sehr schnell gecheckt, dass die 2 Jahre Praxiserfahrung und eben dieses andere Referendariat, was ich hatte, dazu geführt haben, dass ich eigentlich meinen Kollegen eine Menge voraus hatte und die auch gesagt haben, hey Philipp, ganz ehrlich, so 80% von dem, was du im Studium lernst, das brauchst du nachher später in der Schule eh nicht.
Das deckt sich mit den Beobachtungen von Caroline St. Ainge. Das habe ich jetzt auch schon mal gehört, dass sie, ich glaube, sie hat Teach First gemacht und hat auch gesagt, dass Classroom Management und die Haltung, die dort vermittelt wird, ist eine ganz andere, als man sie so in der regulären Vorbereitung findet. Fand ich eine spannende Beobachtung auf jeden Fall. Jetzt wollen wir aber den Bogen schlagen. Du hast von den strukturellen Problemen an deiner Schule berichtet und dass dich das frustriert hat, dass die so als Lehrkraft im System eigentlich gar nicht lösbar sind. Wie ist jetzt der Bogenschlag zu deinen bildungsaktivistischen Tätigkeiten nach deinem Ausstieg? Oder begann das schon vorher?
Ja, also die Gedanken begannen vorher, weil ich mich eben hilflos, machtlos gefühlt habe, aber auch das Gefühl hatte, hey, ich will schon auch gesellschaftlich das bewegen. Ich bin politisch denkender, politisch tickender Mensch und mir war das manchmal zu wenig. Und manchmal hatte ich das Gefühl, ich schaffe es irgendwie SchülerInnen auf einen Abschluss vorzubereiten, dass sie beim Arbeitsmarkt funktionieren, aber dann sagen mir Leute, hey, alle Zeitungen, die zu uns nach Hause kommen, die schmeißen meine Eltern eh sowieso sofort weg. Und das ist eigentlich nicht die Gesellschaft oder das reicht mir nicht, okay, Kinder irgendwie nur für den Arbeitsmarkt aufzubereiten, das kann ich gar nicht mein Anspruch. Das heißt, diese Zweifel, was mache ich hier eigentlich, die haben sich aufgebaut, glaube ich, über mindestens 1,5 Jahre. Dann habe ich gesagt, hey, ich kann gerade nicht mehr sagen, mache ich hier gute Bildungsarbeit oder verwalte ich Missstand und ich muss hier mal raus. Und dann habe ich eben ein Sabbatjahr beantragt und bin mit den Gedanken ins Sabbatjahr gegangen. Entweder komme ich zurück an die Schule, arbeite weiter oder ich versuche Schulleiter zu werden, weil ich dann unter Umständen mehr Gestaltungsraum habe. Oder ich kündige eben und fange an, schulübergreifend zu arbeiten, habe mich dann für das Letzte entschieden und bin dann auch total froh. Denn was ich ganz krass fand, unserer Schule wurde immer gesagt, hey, ihr müsst diese Probleme an eurer Schule lösen. Aber es gab, sage ich mal, mindestens 150, 200 Schulen in Berlin, die sehr ähnliche Probleme hatten wie wir. Mhm. Und es kann doch nicht jede Schule das eigene Rad erfinden. Also ich habe da einfach nicht dran geglaubt, dass wir diese strukturellen Probleme lösen. Und nach dem Sabbat, das heißt, ich habe mich im Sabbatjahr bin ich ein bisschen gereist, aber ich habe auch da angefangen, aktiv zu werden. Bin dann in der Zeit in die Linkspartei eingetreten und habe dann irgendwie dadurch auch in Neukölln noch ein bisschen mehr mitbekommen, Einblick in andere Sachen, die mir vorhin, glaube ich, nicht so bewusst waren. Und habe dann aber vor allem mit Leuten, die ähnlich tickten wie ich, die noch als Lehrer gearbeitet haben, angefangen, die Initiative Schule in Not aufzubauen, weil wir am Anfang so 7 Leute waren, die in so einem kleinen Neuköllner staubigen Büro saßen, haben wir gesagt, was ist eigentlich ein Thema, was gerade unter Nägeln brennt hier den Leuten, aber doch bearbeitbar ist? Und das war tatsächlich die Schulreinigung. Also man mag es kaum glauben, aber Kolleginnen kamen aus den Ferien, es hat keine Grundreinigung stattgefunden, keine Endreinigung. Das heißt, Kolleginnen haben mir erzählt, sie haben erstmal sind zum Penny um die Ecke, haben sich dann Putzmittel gekauft und dann erstmal 3 Stunden lang irgendwie Sachen sauber gemacht. So, und das war in dem Sommer besonders krass. Und wir haben halt eine Kampagne zur Rekommunalisierung der Schulreinigung gestartet. Das Ganze ist ja outgesourced worden, großteils 90ern in Berlin. Das heißt, wir haben eine privatisierte Reinigung und wir sind wirklich von Schule zu Schule. Ich hatte dann ja Zeit, ich war dann ja arbeitslos. Das war gar nicht so geplant, dass ich so lange arbeitslos bleibe, aber das hat sich dann ein Stück weit so ergeben. Und sind wirklich von Schule zu Schule, haben mit Reinigungskräften, Schulleitung, Hausmeistern gesprochen und die Berichte waren wirklich krass. So Reinigungskräfte haben gesagt, na, früher hatte ich 8 Stunden für dieses Gebäude, jetzt habe ich noch 4. Das Gebäude schrumpft nicht, nur meine Arbeitszeit. Und jetzt spule ich mal so ein bisschen nach vorne und ich glaube, das waren so die Anfänge, um einfach zu checken, wie kann man eigentlich strukturell schulübergreifend damals im Bezirk Neukölln arbeiten. Das hat ausgestrahlt nach ganz Berlin, das heißt von den 12 Bezirken haben mittlerweile 8 Bezirke beschlossen, dass die Schulreinigung wieder in die öffentliche Hand zurückgeführt wird. Das ist ein krasser Erfolg. Es ist leider noch nicht umgesetzt, weil Bezirke und Land sich um die Kosten streiten. Das ist so ein Berliner Klassiker. Und wir haben aber damals schon ganz klar gesagt, der Anspruch ist, wir wollen bessere Lern- und Arbeitsbedingungen schaffen an Berliner Schulen und nehmen auch diese Kampagne, um zu lernen, für eine größere Kampagne. Das haben wir dann gemacht und haben dann 2021 eben Schule muss anders gegründet, im April 2021, also vor knapp 2,5 Jahren. Und das ist dann die Kampagne, mit der wir, glaube ich, auch noch bekannter oder über Berlin hinaus bekannt geworden sind.
Genau, und das ist die Kampagne, mit der ich euch vom Kanzleramt gesehen habe. Was war das für ein Termin? Also ich weiß es, aber unsere Hörerinnen wissen es nicht, sag mal.
Ja, also das war sogar noch ein bisschen größer da. Also Schule muss anders hat nur in Berlin gearbeitet, das muss ich nochmal kurz sagen. Und wir haben da 2,5 Jahre jetzt gearbeitet und haben es tatsächlich geschafft, unter anderem 50 Millionen Euro mehr für die Lehrkräftebildung in Berlin zu erkämpfen. Und das ist für so eine junge Initiative, ich finde, ein super Erfolg, löst nicht alle Probleme, wissen wir, aber das hat uns gezeigt, es funktioniert. Und der Ansatz war eben, wir bringen alle Bildungsbetroffenen zusammen, das heißt Beschäftigte aus der Schule, SchülerInnen, Eltern, Lernstudierende. Und das ist wirklich eine ganz einfache, aber schlagkräftige Idee. Und was du jetzt vom Kanzleramt gesehen hast, das müsste der 15. Juni dieses Jahres gewesen sein, das war so eine Kundgebung vom Bündnis Bildungswende jetzt. Bevor das jetzt verwirren wird, Schule muss anders, ist in Berlin aktiv. Und wir sind dieses Jahr, haben wir eben entschieden, dass wir eine bundesweite Vernetzung anstoßen. Da haben sich mittlerweile über 160 Bildungsorganisationen, Gewerkschaften, Selbstvertretung von Eltern, SchülerInnen zusammengeschlossen unter dem Namen Bildungswende jetzt. Und dort sind wir eben, das war am Donnerstagvormittag, zusammengekommen, um die Forderungen des Appells, der auch Bildungswende jetzt heißt, zu übergeben an den Kanzler. Wir wussten schon vorher, dass er nicht rauskommt, es sollte ein Mitarbeiter rauskommen. Das ist dann nicht passiert. Aber an dem gleichen Tag war ja noch die Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin und deswegen haben wir den Tag rausgewählt und wir haben dann unsere Forderung auf jeden Fall noch an Stefan Weil, den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz und Hendrik Wüst sozusagen sein inoffizielles CDU-Pendant aus NRW übergeben.
Genau, ich als NRWler, mir ist das Gesicht sofort bekannt vorgekommen, ich habe die Fotos gesehen. Ja, und Kita-Kinder waren da auch vor Ort, ne?
Danke, das ist nämlich eine total gute Neuerung, weil man macht ja auch Fehler. Also als wir am Anfang Schule muss alles gegründet haben, haben wir eben vor allem Schulen mitgedacht, hatten sogar erst noch die Lernstudierenden ein Stück weit so als eigene wichtige Gruppe, die man mobilisieren, ansprechen sollte, vergessen. Das haben wir schon in Berlin gemacht. Und bei der bundesweiten Kampagne ist wirklich der Hauptfokus Kita, Schule und dann eben auch weiter im Hochschulbereich. Das heißt, Erzieherinnen sind ein starker Bestandteil von Bildungswende jetzt. Kita, also alle Leute, die eigentlich in Kita und Schule arbeiten, dort als SchülerInnen sind oder dort Kinder in diesen Einrichtungen haben.
Genau, eben vor allen Dingen auch die Leute, die Kinder in den Einrichtungen haben. Das heißt, auch alle Eltern sind angesprochen von Bildungswende jetzt, was ja den Hebel noch mal viel größer macht. Und Leute, guckt euch das an. Ich stelle es euch in die Shownotes. Es ist wirklich deutschlandweit organisiert. Wie ist das? Gibt es in den größeren urbanen Zentren da immer Knotenpunkte, wo einzelne Personen quasi der Kopf des Bundeslandes sind? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Und ungefähr so. Das sind aber gar nicht immer die Knotenpunkte, weil wir uns tatsächlich ziemlich stark digital organisieren. Man muss sich das etwas dezentral vorstellen. Das heißt, wir haben von Schulung muss anders zusammen mit den Teachers for Future und der AGSEB, das ist eine Elternvertretung aus Rheinland-Pfalz, wir haben das Ganze angeschoben. Und dann haben sich in jedem Bundesland Gruppen gegründet. Und diese Gruppen treffen sich erstmal immer per Zoom oder einem anderen Videodienst. Das heißt, die Leute kommen aus verschiedenen Ecken des Bundeslandes zusammen. Und jetzt, wo es auf den 23.09., also wirklich auf die physische Demo zugeht, treffen sich die Leute auch zunehmend in Präsenz, ganz konkret für NRW als Beispiel. Das heißt, es gibt NRW-weite Zoom-Treffen, aber es gibt auch physische Treffen in Köln, weil für NRW ist Köln der Demo-Standort. Ja. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, man kann auch teilnehmen, wenn man jetzt gerade nicht in einem Zentrum wohnt, sondern sich eben an den Treffen teilnehmen. Und wir kommunizieren großteils über Telegram. Diese ganzen Zugangslinks sind alle auf der Homepage. Da kann man relativ schnell sich einklinken. Und wenn man Nachfragen hat, findet man auch Telefonnummern, wo man sich melden kann.
Ja, ja. Ich lese da mit, weil ich mich auch schon auf den 23.09. freue. Ich habe da keine Rolle oder so. Ich werde da einfach irgendwo stehen und vielleicht ein Plakat und mein Kind hochhalten, wer weiß. Ich lese mit über die Kommunikationsnetzwerke des Bildungsrats von unten, die E-Mails schreiben. Und es gibt auch Telegram-Gruppen, wo sich die Landesgruppen und selbst die Kölner Gruppe organisiert. Und einfach das so mitzubekommen, was da läuft, das ist super spannend. Und man spürt so richtig, wie jetzt quasi auf die Zielgerade hingeht in den letzten Wochen, wie jetzt die Spannung steigt und auch wie Materialien verteilt werden, die man selber vervielfältigen kann. Es geht wirklich darum, möglichst viele Leute zu mobilisieren. Und jetzt wäre es wichtig, die Zielsetzung zu wissen. Worum geht es bei Bildungswende jetzt?
Wir haben wirklich einen Kampagnenplan, der dahinter steht. Das heißt, wir haben sehr konkrete Forderungen, haben uns sehr genau überlegt, warum gehen wir an diesem Tag auf die Straße? Und vielleicht würde ich die Forderung nochmal kurz zusammenfassen. Mhm. Und oder auch mal von Nick, oft ist es ja so, dass wir krasse Probleme haben im Bildungssystem. Das würden die meisten Leute teilen. Also wir sagen, wir haben eine der schwerwiegendsten Krisen hier im Bildungssystem. Wir haben wirklich einen massiven Personalmangel bei Lehrerinnen und ErzieherInnen. Und die Prognosen kennt ihr ja wahrscheinlich, sind 160.000 Lehrkräfte fehlen bis 2035. Bei den ErzieherInnen fehlen schon jetzt im Kita-Bereich über 300.000 Fachkräfte. Wenn man allen einen Platz geben wollte und einen guten Betreuungsschlüssel haben wollte, das sind massive Zahlen. Und vielleicht die letzte Zahl, bevor es zu viel wird. 50.000 Jugendliche verlassen jetzt schon ohne Schule ohne Abschluss die Schule pro Jahr. Das ist ungefähr so groß wie eine Stadt wie Stralsund jährlich. Und bei diesen ganzen Mangelsachen reden wir nachher gar nicht über Bildungsqualität oder über die Klimakrise, die es ja auch noch gibt, oder über die soziale Krise. Das heißt eigentlich das, was wir wollen eine Kita und eine Schule, die inklusiv, gerecht und zukunftsfähig ist. Und eben die Jugendlichen den Raum gibt, sich so zu entwickeln, dass sie auf die Zukunft, die wir ja gar nicht kennen, wie sie sein wird in 10, 15, 20 Jahren in der Gesellschaft, dass sie darauf vorbereitet sind und dass sie auch mit Freude zur Schule kommen und in die Kita gehen. Und dafür braucht es gewisse Sachen. Das heißt, unsere Hauptforderung, die Ziele zu erreichen, gerechtes, inklusives und zukunftsfähiges Bildungssystem in Kita und Schule. Und dafür braucht es natürlich ausreichend Personal. Deswegen fordern wir eine Ausbildungsoffensive für Lehrkräfte und für ErzieherInnen. Das kann man zum Beispiel über einen Staatsvertrag Lehrkräftebildung lösen. Berlin und Bremen haben den schon beschlossen. Mhm. Und eigentlich müsste jetzt die Kultusministerkonferenz so einen Staatsvertrag auf den Weg bringen. Berlin hat ja den Vorsitz der KMK derzeit. Das macht unsere aktuelle Bildungssenatorin, aber ziert sich da ein bisschen. Aber das ist auf jeden Fall essentiell, dieses Personal auszubilden. Das Ganze wird Geld kosten. Ist, glaube ich, gerade gestern auch rausgekommen, eine Studie, die gesagt hat, was braucht es eigentlich für Finanzen, um Geld oder die Bildung für nachhaltige Entwicklung dauerhaft zu verankern. Ich glaube, es waren 16 Milliarden bis 2035, die geschätzt werden. Wir haben irgendwie einen Sanierungssteuer in Gebäuden, der bei knapp 50 Milliarden liegt. Anyways, diese ganzen Bildungswende, wie wir sie nennen, ja, von der Bildungskrise in die Bildungswende, wird Geld kosten. Und deswegen fordern wir ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro jährlich und eine dauerhafte Finanzierung von 10% des Bruttoinlandsprodukts für Bildung und Forschung. Zu den 10% sage ich gleich vielleicht noch was dran. Was das so ich finde es sehr spannend. Natürlich wissen wir, dass nur damit aber dieses System nicht erreicht wird. Das heißt, wir sagen ganz klar, diese Bildungswende kann nur gelingen, wenn die Leute mitgenommen werden, die tagtäglich in Kita und Schule sind, sei es als Beschäftigte, sei es als Schülerin, sei es als Elternteile. Und deswegen fordern wir eine Partizipation und ganz konkret als Startpunkt einen echten Bildungsgipfel auf Augenhöhe, der beim Kanzler in Absprache mit den Bundesländern organisiert ist. Und das Spannende ist, der steht ja auch im Koalitionsvertrag der Ampelregierung drin. Ist aber bisher nach unserer Einschätzung nicht umgesetzt worden. Also es gab am 14. März dieses Jahres gab es so einen Gipfel, Bundesgipfel, Bildungsgipfel von Frau Stark-Watzinger. Da haben zwei Bundesländer teilgenommen.
Ja, genau. Genau. Mit mir selber. Gipfel mit mir selbst.
Und auf jeden Fall. Und deswegen sagen wir ganz klar, hey, das steht schon bei euch im Koalitionsvertrag drin. Das heißt, wir fordern etwas, was wir euch selbst gesagt hatten. Bildungsgipfel mit der Zivilgesellschaft. Das heißt, deswegen sage ich auch, weil es ja auch um den Zeitpunkt ging, ne? Warum der 23.09.? Weil wir sagen, also ganz pragmatisch, da sind alle Bundesländer zurück aus den Sommerferien und auch noch nicht in den Herbstferien. Das ist der eine pragmatische Teil. Aber ganz konkret, es gibt hier ein Entscheidungsfenster. Es gibt einen Antrag im Bundestag über die 100 Milliarden Euro Sondervermögen, der wird kurz nach dem 23.09. im Bundestag zur Abstimmung kommen. Das ist wieder ein reales Entscheidungsfenster, wo sich die Parteien positionieren müssen. Spannend ist, Saskia Esken, Vorsitzende der SPD, hat öffentlich gesagt, sie findet 100 Milliarden Sondervermögen genug gut. Jetzt hat die Linksfraktion einen Antrag gestellt dafür. Und ich bin gespannt, wie sich alle Fraktionen in dem Bundestag dazu positionieren werden, weil es gibt hier eine konkrete Entscheidungssituation. Das Zweite ist, am 12. Oktober, also auch kurz nach dem Protesttag, trifft sich das nächste Mal die Kultusministerkonferenz in Berlin. Mhm. Und auch dort können eben grundlegende Weichen für eine Ausbildungsoffensive beschlossen werden. Und dann haben wir natürlich die Beschlusslage zum Bildungsgipfel. Das ist einfach eine Beschlusslage im Koalitionsvertrag, wo wir sagen, 2023 wird es vielleicht knapp, aber Frühjahr 2024, Anfang 2024 kann und soll so ein bundesweiter nationaler Gipfel auf Augenhöhe umgesetzt werden. Das ist ja schon Beschlusssache eigentlich.
Jetzt war ich vor 2 Tagen im NRW-Landtag als Sachverständige beim Ausschuss für Schule und Bildung und kann dir sagen, um diese Dinge ging es da nicht. Da ging es um Teilzeitschlüssel, Bezahlung. Also auf jeden Fall, wenn wir, ich würde jetzt immer noch uns als ehemalige Lehrkräfte damit einschließen, passionierte PädagogInnen sich über wie kann Schule gelingen unterhalten, dann geht das um Beziehungsarbeit, um Werte, natürlich aber auch auf Mikroebene. Wie ist der Alltag gestaltet? Was ist möglich? Welche Mauern können wir einreißen? Fächermauern oder Kooperationsmauern? Oder wie können wir alle voneinander lernen? Ne? Wie können wir alle zu Lernenden werden? Darum geht es oder ging es vor 2 Tagen im Landtag mitnichten. Und jetzt hat man ja den Eindruck, bildungsmäßig kocht doch sowieso jedes Land sein eigenes Süppchen. Es gibt den Föderalismus und es gibt ein Kooperationsverbot von Bund mit den Ländern. Jetzt hast du gerade schon ein paar Faktoren genannt, warum es sich doch lohnt, auf Bundesebene Druck zu machen. Also inwiefern ist dieses Kooperationsverbot und der Föderalismus da Hemmschuh oder auch nur vorgeschobener Hemmschuh?
Also dieses Kooperationsverbot ist auf jeden Fall eine Hinderung. Und was ich auch ganz klar sagen muss, wir fordern nicht die Abschaffung des Föderalismus. Das ist nicht das, was wir diese Kampagne fordern. Zu dem, was du gerade gesagt hast, ich glaube, was ich ganz oft erlebe, ist, es wird so an Symptomen rumgedoktert. Dann macht man hier nochmal was, dies, das so. Und wir sagen, hey, das System ist so oder fährt so gegen die Wand oder ist so unter Druck. Wir brauchen wirklich ein grundlegendes Umsteuern. Ich glaube, wir versuchen eben auch den Raum für so Veränderungen auf Mikroebene an Schule durch eine Übersetzung in den politischen Raum zu schaffen. Das heißt, wir sagen nicht, dass unsere Forderungen alles lösen, aber unsere Forderungen würden zusätzlich den Raum schaffen über Partizipation, über mehr Zeit, über mehr Ausstattung, überhaupt stärker wieder von dieser Mangeldebatte weg in die, wo wollen wir eigentlich hin, Qualitätsdebatte zu kommen. Und wir fordern oder stellen unsere Forderungen, wie gesagt, einerseits an die Bundesebene, also den Kanzler, die Bundesregierung und aber auch an die Ministerpräsidenten der Länder und die KMK. Vielleicht nochmal kurz, warum wir das machen. KMK ist klar, ist zuständig für die Ausbildungsoffensive, für die Absprache zwischen den Unis. Das ist eigentlich der ganz klare Ort. Das hat die KMK nur leider in den letzten 15 Jahren nicht gut auf die Beine bekommen. Das Kooperationsverbot gibt es ja seit 2006, glaube ich, ist damals beschlossen worden. Und deswegen sagen wir ganz ehrlich, wir haben eine Krise. Wir haben eine krasse Bildungskrise. Wenn der politische Wille da ist, kann das Kooperationsverbot auch aufgehoben werden. Also das ist erstmal das eine. Das ist eine politische Frage vom politischen Willen, ob dieses Kooperationsverbot bestehen bleibt. Das zweite ist, trotz des Kooperationsverbots gibt es ja auf jeden Fall eine Menge an Bildungsfinanzierung oder auch Bildungseinfluss, den der Bund nimmt. Wir haben zum Beispiel mal dieses sogenannte Gute-Kita-Gesetz gehabt. Da war ein Teil davon, hat besagt, dass die Ausbildung von ErzieherInnen vergütet werden soll. Und das heißt, das ist ein ganz konkretes Beispiel. Wir erleben ja jetzt mit dem Digitalpakt solche Sachen, auch in der Hochschulfinanzierung, ja, und auch in der Lehrkräftebildung fließen schon jetzt massiv Bundesmittel auch in die Ausbildung auch von Lehrkräften an den verschiedenen Unis. Das heißt, auch im System des jetzigen Kooperationsverbots gibt es Möglichkeiten der Finanzierung. Hauptstreitpunkt ist dann eben so, wie viel Einfluss kriegt dann der Bund, wenn er mehr Gelder gibt und so. Das heißt, das ist eigentlich eher die Stelle, die wir haben. Und ganz spannend finde ich so, wenn ich jetzt im Raum sitzen würde, dann stelle ich ganz gerne die Frage, wer von euch kennt das 10%-Ziel für Bildung und Forschung? Ich habe das letztens bei einer Veranstaltung der GEW Berlin gefragt und da sitzen ja sehr viele Leute, die sich gut auskennen in Bildung und ich glaube, es ging 5, 6, 7 Hände los und es waren irgendwie so 150 Leute im Raum. Mhm. 2008 gab es den Dresdner Bildungsgipfel noch unter Angela Merkel und da ist beschlossen worden, dass mehr Geld für Bildung ausgegeben soll, für Bildung und Forschung und zwar jährlich, spätestens ab 2015, 10% des Bruttoinlandsprodukts ausgegeben werden sollen für Bildung und Forschung. Ich finde es total spannend. Ich sage immer so, alle kennen das 2%-Ziel der NATO, keiner kennt das 10%-Ziel für Bildung und Forschung. Ich will das hier gar nicht gegeneinander stellen sozusagen, nicht, dass ich das falsch verstanden werde, aber ich finde es schon spannend, dass dieses 10%-Ziel, dass das so unbekannt ist. Und das ist wirklich eine Beschlusslage. Und wenn man sich die Zahlen mal anguckt, dann sind irgendwie seit 2008 Milliardenbeträge im dreistelligen Bereich, im hohen dreistelligen Bereich nicht ausgegeben worden, die eigentlich für Bildung und Forschung vorgesehen waren. Das heißt, wenn wir fordern, wir brauchen jetzt einen Anschub, ein Sondervermögen, das ist ja eigentlich nur eine Anschubfinanzierung von 100 Milliarden Euro jährlich, mag das groß erscheinen, aber das ist noch nicht mal das, was weniger ausgegeben worden ist, als eigentlich 2008 vereinbart worden ist. Und das war eben ein Bundesgipfel, wo Bund und Länder zusammengekommen sind. Und deswegen sehen wir auch ganz klar Bund und Länder in der Verantwortung.
Jetzt haben wir gerade schon gesagt, wer jetzt aufmerksam geworden ist und auch durchaus Lust hätte, sich den 23.09. rot im Kalender einzustreichen. Kleiner Hinweis, jetzt wäre die Zeit davor, 23.09. Wo kann man sich informieren, wo deutschlandweit was stattfindet? Auf jeden Fall ist jedes Bundesland mit vertreten, richtig?
Das ist richtig, genau. In allen 16 Bundesländern haben sich Gruppen gebildet. Ich glaube, das Saarland, die fahren nach Mainz zur Kundgebung rüber. Das heißt, sie sind auch aktiv, machen aber keine eigene, sondern fahren nach Mainz rüber. Und in allen anderen Bundesländern findet was Eigenes statt, manchmal mehrere Kundgebungen. informieren, am besten auf der Homepage Bildungswende-jetzt, also www.bildungswende-jetzt.de, und dort findet ihr eine Übersicht über die ganzen Demo-Standorte mit den Uhrzeiten. Das wird auch noch aktualisiert werden, weil sich in manchen Bundesländern auch noch Dinge tun gerade. Es gibt eine Übersicht mit Materialien, das heißt Flyern zum digitalen Weiterleiten, Flyer zum Selbstausdrucken. Auch dort findet ihr die Zugänge zu den Telegram-Gruppen oder auch den E-Mail-Verteilern. Das gibt es auch für die einzelnen Bundesländer. Und auch jeweils eben die Ansprechperson, manchmal nur mit Mailadresse, manchmal auch mit Handynummer für die einzelnen Bundesländer. Also eigentlich ist das so der zentrale Ort. Dann ist es so, dass wir natürlich auch auf Social Media aktiv sind. Und da ist es so, dass wir uns dagegen entschieden haben, nochmal einen eigenen Account unter Bildungswende jetzt aufzubauen. Aber der Instagram-Account von Schule muss anders ist relativ groß. Das heißt, auch wenn ihr auf Insta Schule muss anders anschreibt, dann kriegt ihr auf jeden Fall eine Orientierung, wo ihr hin wollt. Das sind so, glaube ich, die beiden zentralen Orte.
Und ich weiß, dass bei vielen Lehrkräften der Film abläuft, oh nee, da gehe ich nicht hin, hinterher werde ich gesehen. Ja, also bitte schiebt das jetzt mal in den Hintergrund. Ihr wollt, dass euch was ändert, dann geht da jetzt bitte hin. So, also was ist das Schlechte daran, da gesehen zu werden?
So. Ja, also, wenn ich darf, noch ganz kurz, ich finde es spannend, weil gerade Lehrkräfte, die verbeamtet sind, da kriege ich öfters wirklich die Frage so, hey, aber ich darf das doch gar nicht, ich bin verbeamtet. Der 23.09. ist, also erstens, als Beamter, würde ich mal generell sagen, gibt man ja nicht seine politischen Bürgerrechte an der Tür. So, das heißt, die habt ihr immer noch. Und zweitens ist der 23. ein Samstag. Das heißt, ihr habt euer politisches Streikrecht, euer Recht auf Meinungsfreiheit. Das ist ganz klar gegeben. Es klingt ein bisschen absurd, dass ich es erwähnen muss, aber manche Kolleginnen haben da einfach Berührungsängste. Ja. Ich finde, das muss man ernst nehmen. Ja. Und das ist auf jeden Fall euer Recht, das zu tun. Und ich finde, im Sinne von als Politiklehrer von Demokratieerziehung ist es ja auch sinnvoll, ein gutes Vorbild zu sein. Und wenn ich nochmal so zurückdenke, warum ich aus der Schule rausgegangen bin, ich finde wirklich, wir stehen so an der Weggabelung oder von einer krassen Entscheidung. Also eigentlich gucken wir entweder zu, wie diese Bildungskrise und diese Abwärtsspirale also einfach weiterläuft. Ja, wir stopfen hier und da Löcher, aber ansonsten ist es so ein weiter so. Und wir haben die gleichen Diskussionen die nächsten Jahre wieder. Oder wir entscheiden uns eigentlich, dass wir uns zusammenschließen. Weil wenn wir das machen, ne, SchülerInnen, Beschäftigte, Eltern und so weiter, dann sind wir mehr, dann sind wir viele. Und wenn wir das machen, haben wir eine große Chance, den Druck so hoch zu bekommen, dass sich wirklich grundlegend was ändert. Und ich glaube, wir stehen vor einer Entscheidungssituation. Viele Leute haben sich schon angeschlossen. Und ich glaube, wenn es noch mehr tun, dann haben wir eine gute Chance, den Druck richtig hochzufahren.
Und ich habe gehört, die Demo ist gar nicht eine klassische Demo, einfach vorne eine Bühne und die ganze Zeit sind irgendwelche Redner, sondern es gibt Begegnungsräume. Also kannst du kurz beleuchten, was erwartet mich denn? Das ist sicherlich Standort unterschiedlich, aber was kann ich so grundsätzlich worauf kann ich mich gefasst machen, wenn ich dahin pilger?
Vielleicht kann ich es für Köln, für Berlin exemplarisch machen. Also, gibt es immer einen Laufteil und einen festen stationären Teil. Das heißt, in Köln wird es so sein. Ich glaube, es geht am Heumarkt los. Und dann wird sich getroffen und mit einer ganz kurzen Begrüßung gibt es dann einen Rundzug mit Musik und so weiter. Und wenn man dann aber zurückkommt, dann gibt es tatsächlich Stände, wo es eben, also in der Regel, wir achten darauf, dass wir kinderfreundliche Demos machen. Das heißt, es gibt Stände, wo man auch was tun kann. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Kinderschminken geplant ist oder was genau. Es gibt auf jeden Fall Live-Musik, es gibt viele Redebeiträge von Betroffenen, aber zum Beispiel nach Köln wird auch Bob Blume kommen, dort einen Redebeitrag halten. Und was du vorhin vielleicht mit diesen Austauschräumen meintest, wir achten eigentlich darauf, dass wir immer auch den Raum geben, dass wir die Leute nicht die ganze Zeit beschallen, sondern auch den Leuten den Raum geben, untereinander sich auszutauschen. Also weil ich finde, wenn man zu so einer Demo geht, ist es ein krasses Potenzial, sich auch mit Leuten, die irgendwie gleichgesinnt sind oder mit dem gleichen Anliegen da sind, auszutauschen. Und wenn das für jemanden, der das weird klingt, oh, ich soll da mit fremden Leuten reden, das muss keiner machen. Aber es wird auf jeden Fall irgendwann den Raum geben, zu sagen, hey, schaut euch links und rechts um, sucht euch eine Person, die ihr noch nicht kennt, ihr habt 5 Minuten Zeit, einfach zu sagen, hey, warum bist du denn hier? Das ist dein Anliegen, so. Und wir haben das bei den ganzen Berliner Demos gemacht und die meisten Leute haben da Bock drauf tatsächlich und sagen dann, ist das total cool, mit jemandem zu reden, den kannte ich nicht. Stelle ich fest, die Mutter hat ein krasses Problem, weil die ein Kind mit einer schweren Behinderung und die musste aufhören zu arbeiten, weil es keine Schule gibt oder Schulen das Kind immer nach Hause schicken kann. Das heißt, solche Schicksale bekommt man dann untereinander mit. Und das macht was mit einem, wenn man dann Menschen trifft, macht es meistens mehr mit einem, als wenn man irgendeine krasse politische Rede hört oder so.
Also auch diejenigen, die jetzt hier zuhören und Eltern sind, die Kita-Kinder haben, Schulkinder haben, trittet an die Organisationen heran und guckt, ob das da irgendwie publik gemacht werden kann. Oder ihr verabredet euch unter Eltern mit Elterngruppen. Genau, also es ist ja wirklich eine große Bandbreite an Bildungsbetroffenen, wie ihr sie nennt, die da angesprochen werden.
Total, genau. Also man kann auch, es gibt tatsächlich auch so, es gibt ja Elternabende, auch da gibt es manche Eltern, die sagen, hey, ich spreche das beim Elternabend an, wir gucken, dass wir mit der ganzen Klasse hinkommen. Es gibt sogar Ideen, dass vielleicht bei ein, zwei Schulen, dass eine ganze Schule versucht, dort hinzukommen. Mhm. Und die Deutsche Bahn wird auch gerade angefragt, ob SchülerInnen, jetzt für NRW ganz konkret, an dem Tag einfach das Schoko-Ticket auch bis nach Köln reichen wird, auch wenn sie von weiter weg kommen, das ist noch ein bisschen das Schwebe, aber also sich da zusammenzutun, ist eine gute Idee, das macht auch viele.
Oh, toll. Was wäre bestenfalls die Wirkung von diesem Bildungsprotesttag?
Ich glaube, bestenfalls wäre die Wirkung, dass das Thema länger in den Medien ist und nicht immer so hochploppt wie der Feld, so. Dann wäre ganz klar die Wirkung, dass wir so einen nationalen Bildungsgipfel haben, spätestens Anfang 2024. Dann, dass die KMK, die am 12.10. tagt, Leute einlädt von Bildungswende jetzt, auch zum 12.10. und dort ernsthaft nochmal diskutiert oder darlegt, wie sie diese Frage des Personalmangels angehen wollen. Und im allerbesten Fall wird natürlich dieses 100 Milliarden Sondervermögen Ende September beschlossen. Ich glaube, das ist sozusagen der größte Batzen. Und ob es nachher 100 Milliarden sind oder weniger oder so, dann ist die Frage, was am besten. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall das eine Sache ist, die man da nicht ignorieren kann. Das heißt, zu sagen, das ist ja so Klassiker, durch die Bank weg, sagen alle Parteien, Bildung ist wichtig. Es kostet kein Politiker, was zu sagen. Aber zu sagen, hey, hier ist eine ganz konkrete Entscheidung und wie positioniere ich mich dazu? Ich finde das total wichtig für die Gesellschaft, weil ich kriege danach auch als Wähler irgendwie so ein Stück weit mit, wer positioniert sich wie. Das heißt, ein Stück weit, was wir machen, ist ja auch eine politische Meinungsbildung. Und ich glaube, was im besten Fall auch passieren kann, ist insgesamt eine Politisierung dieses Kampfs für bessere Bildung. Und ich erlebe sehr oft viele Leute, die haben eine klare Idee von ihrem Arbeitsleben her. Ich will das und das besser in meiner Schule. Aber wie komme ich dahin? Wie können wir gemeinschaftlich uns organisieren, um Druck aufzubauen? Ich glaube, dass das der Anstoß ist für so einen größeren, längeren Bildungsprozess oder eine, am besten Fall eine bundesweite Bildungsbewegung, die, die länger Zeitrabatt machen wird.
Super. Und es gibt so unglaublich viele Organisationen, die sich angeschlossen haben. Und wir werden hier auch noch im Vorfeld dieses Tages die Teachers for Future kennenlernen, wer sie noch nicht kennt. Und von einer ganz anderen Seite uns diesem Thema nähern, nämlich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da freue ich mich auch drauf. Philipp, zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Ist die Schultür für dich für immer zu?
Lustig, du bist in der letzten Zeit gar nicht die Einzige, die mich das fragt. Nein, die ist nicht immer zu. Ich habe das ja super gerne gemacht als Lehrer und ich kann mir auch vorstellen, wieder zurückzugehen. Ich kann mir ganz ehrlich gerade nicht vorstellen, jetzt innerhalb des nächsten Jahres oder so zurückzugehen. Dafür macht mir auch diese Arbeit für Bildungswende jetzt. Ich mache das übrigens ehrenamtlich. Und vielleicht kleiner Disclaimer, wenn hier Leute zuhören, die irgendwie noch ganz viel Geld übrig haben. Ich weiß nicht, ob das war im Podcast. Auf jeden Fall, der Bildungsprotesttag ist noch nicht komplett ausfinanziert, die Technik und so weiter. Und gibt ein gemeinnütziges Spendenkonto. Aber das heißt, ich kann mir das total gut vorstellen. Aber ich habe für mich mal gesagt, ich will eigentlich dann wieder zurück in die Schule gehen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich weniger gegen Windmühlen kämpfe, sondern das Gefühl habe, hey, wir ziehen irgendwie, wir laufen in die richtige Richtung und haben auch das Gefühl, dass wir Gemeinschaftliches verändern und nicht nur Löcher stopfen. Und das Gefühl habe ich leider noch nicht. Und wenn das so ist, kann ich mir das sehr gut vorstellen, aber gerade gehe ich auch in diesem Aktivismus gut auf.
Es wäre sicherlich ein Gewinn für viele Lehrkräfte, engagierte, motivierte Lehrkräfte mit hohem Ethos, die viel zu geben haben, wenn sich diese Bedingungen einstellen. Ich danke dir ganz herzlich, Philipp, für deine Zeit, für all das, was du uns erklären konntest und auch für das Bewusstsein, was du für manche vielleicht nachschärfen konntest. Ja, und ich hoffe, wir werden uns nicht sehen. Du bist in Berlin wahrscheinlich zugegen, aber ich hoffe, ja, dass der Tag die entsprechende Durchschlagkraft hat und ihr euch danach auf neue Ziele einstellen könnt und alles in die richtige Richtung geht.
Ja, das hoffe ich auch. Und danke für die Einladung. Ich finde es total schön.
Freut mich. Alles klar. Dann tschüss und danke dir.
Tschüss. Gerne.